Hakan, please. Catherine, would you?
Vielleicht darf ich jetzt alle Redner und Rednerinnen zu mir hier vorne hin bitten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Input. Ich denke, wir sollten kurz hier miteinander reden und dann öffnen wir uns zum Publikum. Und ich würde gerne anschließen an das, was wir hier gerade gehört haben über die Frage, was Wissen eigentlich ist, Luis. Community-Wissen, und das würde ich natürlich gerne in Verbindung setzen mit dem, was wir gehört haben über das Lernen in der Stadt. Hakan hat ja auch gestern schon sehr viel Interessantes gesagt über die Pädagogik in der Weimarer Republik in Deutschland. Und die Frage ist vielleicht, wie können wir das zusammenbringen? Ja, ich dachte, ich bin der Letzte, aber gut, dann beginne ich. Zur Frage der Forumsbewegung. Auch bei uns im Workshop ging es ja um die Frage Real Thinking und den Bildungsreformern in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, als man versuchte, eben tatsächlich die Stadt und das Stadtumfeld einzubauen in die Bildung. Ich sage das hier nochmal, weil ja nicht alle bei unserem Workshop dabei waren. Es ging um die Aufnahme der Stadtlandschaft ins Curriculum. Und ich habe ja eben gerade in meinem Vortrag insbesondere über die Grundschulen und Arbeiterkinder gesprochen und die Möglichkeit für sie, bestimmte soziale Skills zu erlangen in diesem anderen Umfeld. Vielleicht war das technisch gesehen keine Revolution. Aber man hat doch versucht, das Beste aus dem zu machen, was man hatte. Es war top-down, was bis dahin bestand, sehr stark verortet auch im Kontext der Weimarer Republik. Und natürlich ging es um die Fähigkeit, lesen und schreiben zu lernen, aber eben nicht als individuelle Fähigkeit, sondern im gesellschaftlichen Kontext. Und für die Reformer war es ganz, ganz wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich ausdrücken zu können und dass sie das, was sie in der Schule lernen, tatsächlich nutzen, mit Blick auf das, was sie in der Gesellschaft erreichen wollen, für sich und für die Gesellschaft. Das steht eigentlich auch in enger Verbindung mit dem, was Catherine gesagt hat über die Border Labs, wenn man so will. Denn was ja hier eine große Inspiration für viele Reformer war, war ja genau das hier an den Randbereichen, Grenzen zwischen Gesellschaft und Schule gearbeitet wird und dass das, was dort erlebt wird, eben in der Schule aufgegriffen wird. Man glaubte auch, dass es Werte gibt in dieser in diesem Kontext, die für die moderne Gesellschaft nutzbar wären. Ich finde unsere Session heute Vormittag sehr, sehr interessant, gerade wenn man sich anschaut, welche Schnittstellen es hier zwischen uns gibt. Ich denke, dass die Sprache hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch Begriffe wie Borderlines zum Beispiel. Manchmal ist die Sprache auch gefährlich. Zum Beispiel, wenn wir über die ideale Schule sprechen. Da muss man vorsichtig sein. Denn das impliziert ja, dass es da etwas gibt, was man erreichen kann. Eine Art Utopia. Aber vielleicht müssen wir da auch noch einmal an Ward denken und an diese lebendige Schule, die Schule, die voller Leben ist. Also die Sprache ist etwas ganz Wichtiges. Ich denke hier auch an Paulo Freire. Ich habe im Bereich Erwachsenenbildung angefangen. Und da haben wir nach den Grundsätzen von Paulo Freire gearbeitet. Wir konzentrierten uns zum Beispiel auf diejenigen, die aus dem traditionellen Schulsystem rausgekickt worden waren und die jetzt in den Kantinen als Gärtner, als Fahrer und Ähnliches arbeiteten. Und zusammen mit ihnen entwickelten wir ein Curriculum. Und sie kamen einmal in der Woche in unsere Runde und bekamen vermittelt, was sie wirklich interessierte. Und die Ressource, wenn man so will, war unsere Stadt oder manchmal war es auch eine andere Stadt, wenn wir irgendwo hinfuhren, um dort mit Experten zusammenzukommen. Das war im Grunde eigentlich sehr ähnlich wie das, was Colin Ward sich gedacht hatte als Arbeitskontext. Uns interessierte also eine neue Pädagogik. Und Colin Wards Arbeit ist verhaftet in dieser Zeit des ersten Konsenses, den es gab über öffentliche Bildung. Das war also eine Zeit des Aufbaus. Heute ist es so, dass wir damit konfrontiert sind, dass Bibliotheken geschlossen werden. Das heißt, es wird zunehmend schwieriger, dieses pädagogische Ziel zu erreichen. Und wenn wir uns hier auseinandersetzen mit dem, was wir unser kollektives, öffentliches Investment in diesem Bereich bezeichnen, wird das deutlich. Gestern habe ich ja schon einmal über das Thema des Wissens gesprochen. Und spannend finde ich da eigentlich diese Verbindung zwischen Wissen und Raum und die Tatsache, dass die Architekten die Schönheit da durchaus aufgreifen. Schönheit, aber durchaus mit Blick auf Gebäude, die nicht Provisorium sind. Aber egal, wie solide das Gebäude ist, es geht darum, den bestmöglichen Raum zu schaffen in der Nachbarschaft. Wir müssen ja uns der Tatsache bewusst sein, dass es dafür keine Präsenz gibt, was wir hier erleben. Plötzlich ist es so, dass wir es hier mit einem Gebäude zu tun haben, was genutzt werden kann, auch für Meetings und Ähnliches, was auch nachts zur Verfügung steht. Ein neuer Raum, der präsent ist und der respektiert wird. Und ich glaube, das ist auch ganz eng verbunden mit Wissen. Denn die Botschaft, die wir rausschicken, wenn wir Armen nur ganz schreckliche Schulen zur Verfügung stellen, ist ja, ihr seid uns egal. Das ist das, was wir vermitteln. Wohingegen, wenn wir uns bewusst sind der Notwendigkeit, die auch sie der Schule zuweisen, dann läuft es stabiler. Es gibt ja gerade in diesen Communities auch ein ganz klares Bild, eine ganz klare Vorstellung von dem, was Schule ist. Ein Statement auch des Staates, der hier manifestiert, ich bin da, wir sind da, ihr seid nicht allein. Catherine, Sie sagten, dass das Curriculum insgesamt via Kunst vermittelt werden könnte. Wie? Es gibt die Stuart Street School, oder es gab sie in den 1940er Jahren in Birmingham, und ich habe darüber geschrieben. Auf meiner Website können Sie das noch einmal nachlesen. Da gibt es mehrere Artikel zum Thema Kunst und Schule. Das heißt, das gab es wirklich. Es gibt eine ganze Reihe von wirklich gruselig aussehenden Gebäuden, sehr hoch, sehr dunkel, sehr didaktisch. Und in den 40er Jahren gab es eben dieses Experiment in Birmingham. Der Krieg, trotz aller schrecklichen Seiten, hatte diese positive Seite, dass man experimentieren konnte. Und noch bevor Herbert Read sein Buch schrieb, versuchte Arthur Stone, der Direktor dieser Schule, genau ein Experiment dieser Art durchzuführen. Er schuf ein Curriculum, das exklusiv über die Kunst, über die bildenden und schönen Künste vermittelt wurde. Und das war natürlich sehr, sehr interessant. Nicht zuletzt für das Bildungsministerium 1949 ging Christine Schiller, die zuständige Schulinspektorin, hin und bat ihn, die Geschichte der Schule aufzuschreiben. Und das tat er unter dem Titel Story of a School. Erschien das dann auch, und das realisierte er unter Mitwirkung der Schulkinder. Und interessant ist eben, dass diese Schule eine staatliche Schule war und in einem der ärmsten Bezirke der Stadt existierte. Und das ist auch dann als Broschüre an alle Schulen geschickt worden im Land. In den 40er Jahren hatte man ja erst gerade die Schulpflicht für die Grundschulen eingeführt, und man wollte daher auch alle Schulen davon informieren, wie es möglich sein könnte, dass den Lehrplan von Grundschulen über die Kunst zu verbinden. Ich habe auch Sir Alec Plain aus Yorkshire erwähnt, der diese Schule besuchte und der das wirklich ein Erweckungserlebnis fand. Er sagte, ihm wurden tatsächlich die Augen geöffnet, und er hat dann seine eigenen Lehrer mitgenommen an die Schule, um ihnen zu zeigen, wie es gehen kann, damit das eben auch in Yorkshire eingeführt werden könnte. Das ist eine tolle Sache. Natürlich gab es auch eine ganze Menge Protest gegen diese Herangehensweise, aber das ist eine andere Geschichte. Noch eine letzte Frage an Sie drei, bevor ich dem Publikum das Wort gebe. Und vielleicht ist hier ein bisschen vage. Cassie. Sie sagten, Demokratie ist etwas, was man lernen muss. Und wir müssen auch lernen, zusammen zu leben. Gestern in unserem Workshop ging es ja um die Demokratisierung des Wissens. Und auch da wurde gesagt, die Demokratie muss gelernt werden. Wie können wir Demokratie lernen? Wie viele Tage haben wir jetzt Zeit dafür? Gestern ging es um Partizipation. Das ist ein ganz wichtiges Element der Demokratie. Und wir haben das nicht wirklich intensiv diskutiert. Demokratie ist ein gewissermaßen abstraktes Konzept, aber Partizipation ist enorm wichtig, denn ohne Partizipation gibt es keine Demokratie. Wenn ich sage, Partizipation muss man lernen, dann meine ich, und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir versucht haben in Porto Alegre zu realisieren, dass wir versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, in denen Menschen lernen können, zu partizipieren, zu kooperieren. Gestern sprachen wir ja auch im Workshop über diesen Moment der Panik, in dem sich alle anschauen und sich fragen, ja, was jetzt? Partizipation und Demokratie sind aber Lernprozesse. Wir müssen das lernen. Gestern sprach ich ja auch über so eine Art Grammatik der Partizipation. Das heißt, wir haben es hier mit etwas zu tun, was wir erfinden müssen. Das ist nicht universell, sagen wir mal. Und wir müssen uns auch den Fragen der Macht stellen. Wir müssen verstehen, wer die Stimme hat, in diesem spezifischen Raum zu reden. Das meine ich mit dem spezifischen Raum und mit dem spezifischen Prozess. Wir brauchen diesen Platz, um zu lernen, zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten. Und Porto Alegre ist interessant in diesem Zusammenhang. Denn damit es wirklich Partizipation geben kann, müssen nicht nur die Communities lernen. Das ist ja in der Regel die klassische Position. Wir sagen, der Staat und das Schulwesen wissen ja, was man den Communities beibringt, sondern wir müssen auch diesen Lernprozess umkehren. Damit der Staat und auch die Menschen, die ihn ausmachen, lernen, wie es gehen kann. Das ist nicht einfach. Beileibe nicht. Und indem wir das tun, permanent tun, indem wir das praktizieren, bauen wir die Demokratie. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und Hakan, sehen Sie ein Potenzial für das Lernen von Demokratie im Raum der Stadt? Bürger werden. Und auch Stadtpädagogik als eine Möglichkeit, Bürgerschaft zu erlernen. Das ist gar nicht einfach. Wenn ich jetzt höre, welche Fragen du stellst und wenn ich die Antworten höre, dann würde ich sagen, ja, wir haben partiell etwas gemeinsam in unserer Forschung. Und das verweist darauf, dass Demokratie ein Lernprozess ist und das ist etwas, dem wir immer wieder begegnen in unserer Forschung. Aber im echten Leben wird dieser Lernprozess nicht wirklich immer angenommen. Denn damit destabilisiert man sich und die Gesellschaft. Demokratie, mit anderen Worten, ist immer etwas, was umkippen kann in etwas, was weniger wünschenswert ist. In einer pädagogischen oder gesellschaftlichen Perspektive. Aber so funktioniert Gesellschaft. Realistischerweise, positiv gesehen, wird es immer so eine Art Konflikt geben zwischen Pädagogik und Macht. Nein, ich möchte gar nichts sagen. Ich freue mich auf die Fragen aus dem Publikum. Die Leute aber, die sich für demokratische Schulen interessieren, sollten wissen, dass es dort eine Initiative gibt, eben der demokratischen Schulen. Und das ist ganz interessant. Aber auch hier müssen wir vorsichtig sein mit den Etiketten. Denn in dem Moment, in dem man ein Etikett pinnt an eine Schule, ist sie natürlich demokratisch. Alec Clegg sagte, dass es nicht immer leicht ist zu messen. Und es gibt eine ganze Menge Beispiele, die wir anführen können, um zu sagen, nicht alles, was das Etikett demokratische Schule trägt, ist eine demokratische Schule. Dennoch ist der Aspekt der Zunahme des Wachstums und der Förderung ein wichtiger. Also wachsende Schule, mehr Generationen Schulen, Möglichkeiten, Schulen wachsen zu lassen, ist wichtig. Ich bin Heiner Benking und ich arbeite mit in einem UN-Projekt zur Förderung der Demokratie. Und ich möchte zunächst einmal den Veranstaltern danken dafür, dass wir hier diese drei wunderbaren Menschen auf dem Podium haben. Die Frage ist, wie kommen wir enger zusammen? Ja, ich sehe schon, es funktioniert. Ja, wir sind heute Morgen gerade Facebook-Freunde geworden. Das ist doch vielleicht schon mal was. Ja, das ist doch ein guter Anfang. Ja, es geht ja nicht nur um die Gesellschaft und um die Schule. Und da ist Berlin ein wunderbares Beispiel. Isadora Duncan begann mit Kindern zu tanzen vor vielen Jahren. Und Hobrecht begann dann mit der Infrastruktur. Oh, Platz war sehr wichtig, damit Isadora Duncan mit den Kindern tanzen konnte. Irgendwann gab es diesen Platz aber nicht mehr. Insofern müssen wir fragen, was ist wild, was ist heidnisch, was ist urban, was ist rural. Zweitens, Etiketten. Die Frage der Etiketten, das ist tatsächlich eine enorm wichtige. Und ich glaube, da müssen wir genau weitermachen. Und ich freue mich, dass ich in 5 Wochen in Turku genau über diese Konferenz hier berichten werde. Wir werden da nämlich ein Camp haben für Kinder. Und insofern hoffe ich, dass wir hier noch sehr viel weiter voneinander lernen können, nicht nur auf Facebook.
Thank you very much.
Ja, vielen Dank. War wirklich inspirierend. Und ich habe eine Frage. Ich freue mich nämlich, dass hier das Wort Partizipation aufgetaucht ist. Aber wie Catherine sagte, ich habe Angst, dass Partizipation auch so ein Etikett ist. Und meine Frage ist, in welchem Umfang, wie könnten wir denn das kritischer bedenken oder kritischer dieses Wort nutzen? Denn Partizipation, Bildung, Architektur, da gibt es natürlich immer Beispiele. Die erste Generation der Schüler können die Schule planen. Okay, dann haben wir natürlich einen gewissen Grad an Partizipation und dann ist die Schule da. Aber wie geht es dann weiter? Vielleicht gibt es mögliche Dinge in der Architektur, die geändert werden kann. Aber ja, Partizipation, das ist irgendwie nicht so kritisch. Und vielleicht stimmen Sie mir ja zu, dass es bestimmte Neigungen im Habitus eines Kindes gibt, der besagt, ja, dieses Kind will partizipieren, aber vielleicht traut es sich nicht, hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, das zu äußern irgendwie und dass dies dann wieder zu einem anderen Ausschluss führt. Also wie können wir Partizipation irgendwie anders gestalten und nicht sagen, ja, Partizipation ist ja prima, ist ja konfliktfrei und vollzieht sich ganz leicht. Ja, ich greife die Frage an. Ich finde, das ist gut. Und gerade auch, weil es mit Wörtern zu tun hat, mit der Sprache. Partizipation ist ja etwas, was man auch in der Geschäftswelt immer wieder hört. Ist immer ganz wichtig, Partizipation hier und da. Aber dann wird man selber sozusagen zum Unternehmer, wenn man dieses Wort nutzt. Als Individuum, als Einzelperson partizipiert man, da schafft man Raum. Das ist der Gedanke. Und es bezieht sich auf das, was ich am Anfang vorgestellt habe. Also, dass die Sprache neu erfunden werden muss. Das heißt, die Wortwahl zusammen mit dem Inhalt, der erneuert werden muss. Also ich stimme zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Und gestern im Workshop kann, also haben wir auch gesagt, Partizipation einfach so aussehen. Ich will ein Auto kaufen und ich möchte, dass Sie partizipieren daran, dass ich sozusagen das Geld bekomme, damit ich das Auto kaufen kann. Sind Sie damit glücklich? Naja, was ist das denn? Das ist eine Partizipation, die eigentlich gar nichts heißt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von Ihnen eine solche Partizipation auch nicht wollen. Die Teilhabe kann aber auch etwas sein, was etwas legitimiert. Also wenn wir an die Ränder schauen, die Ideen, die vielleicht nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, aber etwas mit Demokratie zu tun haben, bedeutet aber, dass wir vielleicht dann Brüche in Kauf nehmen müssen, wenn wir einen anderen Sinn dem einhauchen wollen. Im Fall Porto Alegre würde Partizipation bedeuten, dass verschiedene Stimmen sich Gehör verschaffen können. In diesem Fall war es so, dass die Mehrheit der Kinder im Grunde genommen gar nicht dachten, dass sie irgendwas zu kommunizieren hätten. Sie dachten, sie gehen zur Schule und dann trichtert man ihnen etwas ein. Und sie sagten dann eben auch teilweise, ich habe ja nichts zu sagen, ich will ja nur, dass ihr mir was beibringt. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein ganz konservativer Ansatz, da kommt jemand hin und will irgendwas lernen. Nein, das ist ja schon auch eine valide Idee. Man will was lernen, man geht dahin, aber wir gehen zurück auf Freire und seine Gedanken. Man fängt an mit dem Wissen, was man hat, und von dort geht man dann weiter. Von dort verbindet man dieses Wissen mit anderem Wissen, und dort, an diesen Schnittflächen, kommt dann auch die Partizipation zustande. Und dann kann man auch dahin kommen, wo die einzelne Person sich besser ausdrücken kann und ihre eigenen Ideen besser vortragen kann und es Partizipation geht. Also es gibt auch immer, wie gesagt, einen Bruch, den man vielleicht in Kauf nehmen muss, um ein Etikett zu durchtrennen. Carrie Facer ist mein Name. Vielen Dank für diese wunderbaren Vorträge. Mir ist Folgendes ganz klar geworden. Schulen, Kinder, Lehrer machen einen Unterschied, aber auch gute Planer und gute Bürokraten. Also sie haben das alle gesagt. Meine Frage ist daher folgende. Ja, gibt es heute auch so tolle Verwalter, Bürokratinnen? Wo sind die heute? Was machen Sie heute? Oder ein Buch, ein Objekt, die Historiker sprechen ja immer von Objekten. Welches ist das Objekt, was man den heutigen Bürokraten an die Hand geben könnte, damit sie wirklich ganz klug voranschreiten, wenn es um die Demokratisierung in den Schulen geht? So. Wir haben ja einen Witz gerissen hier. Wir haben gesagt, nein, nein, wir kennen keine entsprechenden Bürokraten. Na, es ist wirklich gerade sehr schwer. Auch bei Porto Alegre kann ich ja sagen, dass die Verwaltungsleute, diejenigen, die für die Politik zuständig sind, dafür zuständig sind, dass die Systeme funktionieren, die haben nicht diesen Einfallsreichtum. Also es gibt da vielleicht ein politisches Vakuum, die Abwesenheit von Politik, von der wir sprechen müssen, weil man hier mehr den Status quo bewahren will. Man muss jetzt keine rechtsgerichtete Regierung mehr haben, um ein solches politisches Vakuum zu haben. Also ja, in einigen Schulen existiert vielleicht auch eine Dynamik, aber man geht immer wieder zurück zu der alten Praktik. Man versucht nicht jetzt neue Gedanken zu denken. Mir ist Folgendes eingefallen und durch den Kopf gegangen. Wir brauchen mehr Dokumentation hinsichtlich der Erfahrungen, die es schon gab, die gesammelt werden müssen. Das muss in Zusammenhang gebracht werden, muss zusammengeführt werden. Manchmal versucht man ja, die Menschen davon zu überzeugen, dass es was Neues ist. Aber es stimmt ja nicht, haben wir ja gehört. Nein, es ist etwas, was schon immer da war, ist beständig. Und auch bei den Armen und den Ärmsten der Armen, da gibt es einfach diese Ideen, das sind Menschen, sie verdienen, eine andere Erfahrung zu machen und so weiter. Das ist überhaupt nicht neu. Wir müssen uns einfach da anschließen und mit verbinden. Hallo Carrie, ich habe jetzt Sie gerade gesehen. Vielen Dank für die tolle Frage. Und eine ganz schwierige nochmal obendrauf. Also ich kann jetzt nur von Großbritannien sprechen, von England. Naja, also ja, ich habe ja hier vor allem von Toten gesprochen und leider komme ich immer zu spät und dann leben sie nicht mehr. Aber Tim Brickhouse könnte ich zum Beispiel nennen. Also der hat's drauf. Und ich würde ihm ein Buch geben. Habe ich ihm sogar gegeben. Children in Distress ist der Titel dieses Buchs. 68 veröffentlicht. Sir Alec Clegg hat es geschrieben. Ja, mein Held, Überraschung. Und Barbara Maxon. Natürlich kennt sie keiner. Tim Brickhouse war auch Bildungsdirektor wie Alex Clegg in Birmingham. Vor kurzer Zeit war er noch in Birmingham. Und Tim Brickhouse hat auch über Alex Clegg gesprochen und die Stuart Street School geschrieben. Aber dieses Buch, das ist wirklich sehr hübsch. Ich glaube, auf Amazon kann man das jetzt für einen Groschen einfach erwerben. Children in Distress, wunderbares Buch. Und es erinnert uns daran, Alex Clegg hat ja was gesagt zur Wichtigkeit, zur Bedeutung der Sprache. Und die Kinder sind in den 60er Jahren im letzten Jahrhundert immer mit Etiketten versehen worden als nicht bildungsfähig oder bildungsfern und defizitär und so weiter. Und hier wurden aber die Kinder als im Elend begriffen, beschrieben. Und er sagte, aber die Kinder können nicht glücklich sein, weil eben ihre Familien nicht funktionieren, sie werden erniedrigt, sie werden missbraucht. Die kommen also in die Schule, haben Hunger, sie leiden darunter. Und das wollte er, dass wir es erkennen, dass es eine große Anzahl von Kindern gibt, die einfach sozusagen elendig sind. Und es gibt eine Veranstaltung in diesem Jahr, die im Grunde genommen jetzt die Aufmerksamkeit darauf lenken soll, dass auch viele Kinder unter geistigen Problemen sozusagen leiden heute. Also das ist ein großes Thema zu Hause. Und wir haben in Cambridge und Tim Brickhouse wird dort auch hinkommen und er wird uns sicherlich einiges dazu vortragen. Und Barbara Maxon haben wir auch gefunden und sie lebt noch, aber sie lebt in Cambridge, ist ein bisschen alt geworden, aber trotzdem. Also, vielleicht möchten Sie ja auch in Cambridge an diesem Event teilnehmen. Und ja, das wäre eine gute Kontaktmöglichkeit. Na, ich greife die Frage auch an, obwohl meine Antwort sicherlich sehr vage sein wird. Vielen Dank für die Fragen und vielen Dank auch wirklich. Dankeschön für Ihren Vortrag am Anfang der Konferenz. Ich fand das nämlich wirklich sehr inspirierend, was Sie gesagt haben. Lassen Sie es mich so sagen. Also Verwaltungsleute, nein, kenne ich nicht. Die Beispiele, die ich vorgetragen habe, die sind sozusagen ein Geschenk an jene, die sich inspirieren lassen wollen. Eine der zwei Schulen, von denen ich gesprochen habe, da gibt es so zwei Schulen, die sozusagen gegenüber sind. Prenzlauer Berg, Ludwig Hoffmann gebaut und dann am kurzen Ende dieses Gebäudes, da würde ich im Grunde genommen dann den jemandem einen Eintritt oder einen Zugang zu dieser Schule zu verschaffen, weil dort heißt es nicht Eingang zur Schule, sondern es heißt, da ist ein Leseraum. Das heißt, die Leute denken vielleicht, das ist eine Bibliothek. Also das ist auch sehr schön, dass man dann einen tollen Zugang zu so einer Schule entdecken kann. Ist aber auch ein bisschen problematisch, wenn wir von den Verwaltungsleuten sprechen. In den Quellen, da sehen Sie, da gibt es Stolz seitens der Gemeinschaft, aber auch seitens der Verwaltungsleute. Die wollen wahrgenommen werden als progressiv in ihrer Verwaltungsfunktion. Aber im Grunde genommen gehören sie einer prädemokratischen Ära an. Das hat eigentlich gar nichts mit Demokratie zu tun, was sie sich da auf die Fahnen schreiben. Aber es ist dieser Stolz, der Stolz, den es mal gab und der jetzt dann aufgrund politischer Veränderungen in meinem Land auch geändert hat, oder heute heißt es, spricht man vom freien Schulmarkt, und ist also eigentlich eine ganz andere Landkarte, die gezeichnet wird, und ein ganz anderer Begriff dessen, was wir unter Bildungssystem verstehen. Aber dieser alte Stolz, dieser traditionelle Stolz, der ist verankert in einer funktionierenden Gemeinschaft. Und das bedeutet, dass wenn Sie eine Karriere anstreben, dann diese aufbauen müssen auf dem, was Sie in der Gemeinschaft vorfinden. Das ist gar nicht leicht. Und ich glaube, dass wir deswegen also einfach wirklich noch sehr im Kampf begriffen sind, um eine gemeinsame Plattform zu finden, die demokratisch legitimiert ist. Nun, wenn es keine weitere dringlichste Frage gibt, dann würde ich jetzt gerne zum Schluss kommen. Gut, dann wird das da die letzte Frage. Es gibt noch eine Frage dort oben.
Thank you. Actually, I do think it is kind of urgent.
Ja, doch, meine Frage ist dringend. Die Frage für mich stellt sich nämlich, wie gehen wir um mit der Lehre im Kontext eines multiethnischen Settings, ohne Vorurteile und Ähnliches zu perpetuieren?
I can talk a little bit about the case of Porto Alegre and.
Da kann ich sicherlich noch mal was zu Porto Alegre erzählen. Da geht es jetzt nicht unmittelbar um Immigration, sondern um die Dynamik des Landes insgesamt. Porto Alegre ist der weißeste Staat des Landes, was nicht heißt, dass es dort keine Afro-Brasilianer gibt. Im Gegenteil. Die meisten Kinder in der Schule sind tatsächlich schwarz. Insofern müssen sich die Schulen natürlich auseinandersetzen mit der Frage, wie das sich in den Schulbüchern zum Beispiel niederschlägt. Dazu war es wiederum erforderlich, sich das Curriculum anders zu denken. Also Multikulturalismus nicht nur als kleine bunte Pünktchen an der Wand, sondern eine tatsächliche umfassende Neuinterpretation der Geschichte Brasiliens. Etwas wirklich Neues. Das war für dieses Projekt sehr, sehr wichtig. Gestern haben wir ja über die Curriculumstruktur in diesen Schulen gesprochen und haben auch den sogenannten fanatischen Kontext genannt, was ja auch wieder uns zurückwirft auf die Frage, was sollten die Leitgedanken sein, wenn man so will. Und das wiederum ist etwas, was in jedem Kontext natürlich auch im Unterricht thematisiert werden muss. Also man muss auch einen Modus finden, um
zu vermitteln, ja, vielleicht sieht die Mehrheit der Bevölkerung unseres Staates weiß aus, aber im Land leben mehr Schwarze als Weiße, beispielsweise. Also insofern haben Sie recht, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und es ist ja nicht nur wichtig, es ist auch kurz- und mittel- und langfristig ein Punkt, den wir auf dem Zettel haben müssen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das auch nicht mehr nur als Thema für das Verhältnis Schüler-Lehrer sehen müssen, sondern wir müssen das auch mit Blick auf die Kinder und die Jugendlichen selbst sehen. Und wir brauchen insofern vielleicht auch ausreichend Zeit für die Kinder, die dann selbst den Erwachsenen zeigen, worum es geht. Das Buch, was ich nannte, das umfasst auch ein Kapitel, das sich genau mit der Frage der Inklusion befasst. Und ich bin davon überzeugt, dass wir durchaus Konsistenzen hier haben, weil ich glaube, dass die Kinder in Deutschland ähnliche Fragen stellen. Also vielleicht müssen wir hier auch ein Stück weit loslassen und den jungen Menschen selbst Raum und Zeit geben. Das ist eine wichtige Frage, ja, aber ich sehe mich nicht als Experten. Ich glaube, dass es sehr viele gibt, die mit Sicherheit viel mehr dazu sagen können. Und insofern glaube ich, suchen Sie sich mal die guten Antworten woanders. Vielen herzlichen Dank für eure Beiträge und das Gespräch. Wir haben jetzt eine Stunde Pause und in der könnt ihr was essen, was trinken und wir sehen uns dann um 15 Uhr hier wieder. Education.